The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death.
Hallo, 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 liebe Faces. Die Hecke hatte in den letzten mehreren Wochen keine Stimme. Manche würden sagen, gut so. Aber, naja, schlecht, um euch Kriminalfälle näher zu bringen und was darüber zu erzählen. Wie auch immer, Schluss mit Jammern. Wir brauchen noch den Hatti. Hatti, wie sieht's aus? Alles gut?
Alles gut, aber warum machst du dich so schlecht? Meinst du, es gibt Leute, die sagen, gut so, dass du keine Stimme mehr hattest? Meinst du, es gibt Leute, die mögen dich nicht hören? Nein.
Also ich persönlich gehöre ja nicht zu den größten Fans meiner Stimme und ich weiß, dass anderen Leuten das auch so geht, aber ja, wir machen das ja trotzdem schon eine ganze Weile.
Das höre ich bei ganz vielen Podcastern, die sagen immer, ich kann mir das nicht anhören. Also ich glaube, Kurt Krömer Podcast, hörst du den, Kurt Krömer?
Ja.
Der sagt auch selber von sich, er hört sich das nicht an. Macht er nicht. Er hört sich seinen Podcast nicht mehr an. Das ist für mich, also Kurt Krömer ist für mich halt einer der besten Podcasts, die wir haben in Deutschland. Ja, aber ich finde es immer noch, ich finde es immer schön, ich weiß gar nicht, wann das hier ins Leben getreten ist. Ich meine, wir podcasten nun auch schon fast ein Jahr zusammen und wir sind auch die Letzten. Also wenn das hier zu Ende geht, dann ist es zu Ende. Also wir podcasten bis zum bitteren Ende. Aber weißt du, wann du dieses Faces mal ins Leben gerufen hast?
Letztes Jahr. Habe ich das ins Leben gerufen. Also, weil ich musste ja sagen, wir podcasten mindestens schon 2 Jahre.
Echt? So lange schon? Krass.
Ja, du kannst ja mal zurückgehen, aber es sind mindestens 2 Jahre.
Oh, ich bin alt. Okay, Entschuldigung, sorry, ja.
Sind wir beide. Es ist die bittere Wahrheit. Aber Faces habe ich irgendwann letztes Jahr, also vielleicht so im Sommer, weil ich fand, dass wir für unsere Hörenden einen schönen Namen brauchen.
Das hast du dir doch abgehört von Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, weil die nennen ihre Leute ja Hackis.
nee, also wenn, dann eher vom Haken dran Podcast, weil die sagen Hackis. Ne?
Ah, okay.
Social Media Podcast und die amerikanischen Podcasts, die ich sehr viel höre, die haben auch immer so Spitznamen für ihre
Hörenden. Die haben jetzt aufgehört, Thomas Gottschalk und Mike Krüger, die haben immer,
das war... Ja, ich kenne nur dich, der den gehört hat, von dem her kann ich
die,
das bestimmen.
Genau, die haben zu ihren Hörern immer...
Aber ich kannte die fabelhaften Boomer Boys, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, mit Olli Welke und Olli Kalkofer.
Oh Gott, das geht die ja gar geil. Nicht. Oh, Olli Welke und Olli Kalkofer.
Doch.
Ja, Olli Kalkofer habe ich privat, Olli Kalkofer habe ich schon privat kennengelernt. Nee, aber Gottschalk und Krüger, die haben ihre Leute immer Apostel genannt.
Okay, auch schön.
Ja. So, Hausmeisterei haben wir gar nicht großartig, weil, liebe Hörer, Heike und ich haben im Vorgespräch festgestellt, der Großteil der Hörer sind Hörerinnen.
Ne? Ja. Die haben halt Geschmack.
Weil wir hatten in der letzten Podcast-Folge hatten wir nämlich 2 Hörerinnen, da hatten wir nämlich 2 Kommentare zum vorletzten Podcast. Und von daher, ja, diesmal müssen wir sagen, es gibt leider kein Kommentar. Deswegen gerne Kommentare, positiv sowie auch negativ. Wir nehmen es kein für übel, wenn einer sagt, ihr sagt zu viel. Aber wir sind halt auch keine Profis und ja, und freuen uns aber auch über positive Kommentare. Ich glaube, das sieht die Heike genauso.
Genau, also... Kritik darf immer gern, wenn das konstruktive ist. Also nicht nur schlechte Laune loswerden, sondern auch und ich gehe ja immer davon aus, weißt du, bei den arbeitgebenden Menschen, die ich vorher hatte, war das immer, wenn nichts gesagt wird, ist alles in Ordnung. Und das ist meine Devise bei unserem Podcast. Wenn nichts gesagt wird, ist alles okay.
Genau, das ist auch schön, aber ich würde mal für die Hörer und Hörer oder für die Hörerinnen und Hörer jetzt mal für einen Kommentar mal ins Leben rufen. Glaubt ihr, dass Heike eine Serienmörderin ist? Also, wer solche Fälle ausbuddelt, was sie immer ausbuddelt, der muss doch irgendwie da im Darknet mit seinen Verbündeten sein. Also ich bin ja davon überzeugt, Heike ist eine verkappte Serienmörderin, sie haben sie nur noch nicht geschnappt oder entdeckt. Aber ja, vielleicht habt ihr ja mal ein paar Ideen, wie wir Heike mal das Handwerk legen können.
Genau. Vielleicht erratet er auch mein MO oder so. Also werden wir sehen.
Ja,
und willst du unsere Jack the Ripper News vorlesen?
Ja, ich wollte gerade sagen, ich möchte jetzt mal einen Podcast einsteigen. Normalerweise sage ich ja, wir hören erstmal den Fall hinein. Aber wir machen jetzt mal was ganz Verrücktes. Ich weiß gar nicht, wo du das her hast. Ich kann mich erinnern, Jack the Ripper, das ist ja, also ich sag mal, Jack the Ripper ist, glaube ich, der bekannteste Serienmörder, den es gibt, oder? Boah. Oder?
Boah. Würde ich sagen. Also zumindest jeder, der sich damit befasst hat, schon mal gehört von dem.
Und ich kann mich dunkel erinnern vor, ich weiß gar nicht, wie lange es her, irgendwann ist doch mal so ein Seidenschal aufgetaucht und da ist man doch dann wieder irgendwie eingestiegen in die Geschichte, ne?
Genau.
Ja, und
das ist richtig.
Jetzt gibt's ganz aktuelle News, die Heike aufgedeckt hat, Jack the Ripper News. Ja, das ist ja ein absolutes Weltcast und vielleicht ist es auch dem einen oder anderen entgangen. Es gibt wirklich Neuigkeiten zu Jack the Ripper. Also ich gerade angesprochen, gab es ja diesen Seidenschal, der von einem der Tatorte stammen soll. Dieser wurde nun dann nochmal forensisch untersucht und brachte neue Erkenntnisse. Wissenschaftler, also forensische Wissenschaftler, haben das Ganze dann nochmal analysiert und zwar anhand von DNA-Spuren, die auf dem Schal waren, und haben diese DNA-Spuren mit lebenden Nachkommen von Ed West, das war ja einer der Hauptverdächtigen, oder beziehungsweise Aaron Kosminski war ja einer der Hauptverdächtigen, einem 23-jährigen polnischen Friseur, der zur Tatzeit in London lebte. Und die ganzen Ergebnisse deuten auf eine Übereinstimmung hin, das schreibt dann zumindest die New York Post. Und die Herkunft von Kosminski war ein polnischer Einwanderer, der im Londoner Stadtteil Whitechapel als Friseur arbeitete. Der psychische Zustand von ihm war, wenn man den Berichten folgt, dass er paranoid war, schizophren und auch immer Halluzinationen hatte und ja, war auch verhaltensauffällig. Das passte dann irgendwie. Polizeilicher Verdacht. Bereits zur Zeit der Morde galt Kosminski als Hauptverdächtiger. Jedoch fehlten damals belastbare Beweise für eine Anklage. Das ist zumindest das Update von Jack the Ripper, was Heike jetzt rausgefunden hat. Kannst du noch was dazu erzählen?
Nee, aber ich fand das schon Big News, dass man jetzt tatsächlich so den, also wenn dieser Schal, der da in diesem Archiv gefunden wurde, tatsächlich an den Tatorten war, finde ich das ja schon Hammer, dass man da jetzt einen Nachweis hat. Und dadurch, dass man den ja schon verdächtigt hat zu dieser Zeit, ist es ja jetzt auch nicht total abwegig, sage ich mal. Und da das aber bei uns, also nicht bei uns persönlich wir zwei, sondern im Allgemeinen diese News so total untergegangen ist, in den ganzen anderen Dingen, die passieren, dachte ich, das können wir doch mal miterzählen. Weil ich das schon spannend finde. Also man hat jetzt auch noch nicht, da schreibt noch jemand an wissenschaftliche Arbeit, um das dann noch ein bisschen detaillierter zu machen. Da habe ich jetzt noch keine Updates zugefunden, aber ich fand das wirklich spannend, dass man da jetzt wirklich einen Namen hat.
Und ich glaube, wir sind der einzige deutsche Face of Death Podcast, der einzige True Crime Podcast, der das erzählt hat.
Also ich höre ja nicht viele deutschsprachige, aber ich habe es tatsächlich noch nirgends bei den wenigen, die ich höre, die deutschsprachig und auch, also bei den amerikanischen habe ich es auch nicht gehört. Das war eher auf meiner Suche nach einem neuen Fall, dass ich da auf die New York Post gestoßen bin.
Genau, deswegen sind wir ein cooler True Crime Podcast und vielleicht gehen wir dann irgendwann mal auf.
Ja, ihr könnt uns auch in den Kommentaren
auf Stadiontour. Ob ihr
das schon wusstet.
Auf Stadiontour. So, ja.
Ja, klar.
Ja. Ja, wieso? Also ganz ehrlich, ich hätte ja echt mal Lust, also dieses Jahr mache ich es auf alle Fälle. Wir kennen uns gar nicht. Das weiß ja auch keiner. Wir beide haben uns noch nie gesehen. Wir könnten uns beim Einkaufen.
Außer digital.
Ja, wir könnten uns beim Einkaufen, beim Edeka oder beim Rewe im Weg laufen. Wir wüssten gar nicht, wer ist das. Tja. Aber dieses Jahr werde ich auf alle Fälle mal gen Osten fahren, werde sagen, so Heike, zeig mir mal dein Home Sweet Home. gut. Lange
Baustelle, in der ich lebe.
Ja, alles gut. Du bist halt viel beschäftigt und bist halt viel am Arbeiten und bist natürlich auch für einen Podcast viel unterwegs. Und deswegen sage ich doch einfach, wir hören erstmal in unseren neuen Fall hinein.
Im Jahr 1992 wird die 39-jährige Susan Burdett in ihrer Wohnung ermordet aufgefunden. Sie wurde auf brutale Weise mit ihrem eigenen Baseballschläger erschlagen. Es wird aber mehr als 20 Jahre dauern, bis der richtige Täter zur Rechenschaft gezogen wird.
Ja, und wie ich das Ganze gelesen habe, habe ich gedacht so, Alter, wieso dauert das immer so lange? Aber das haben wir schon, glaube ich, in vielen Fällen gehabt. Also manchmal passt das mit den ganzen Beweisen nicht und mit den ganzen Spuren auch immer nicht, aber naja.
Ich habe gedacht, du schreibst mir in WhatsApp, boah, was ist denn das für ein langweiliger Fall? Also jetzt von der Summary her.
Nö,
Bin ich froh, dass die nicht kam, die Nachricht.
Nö, also ich finde deine Fälle immer nicht langweilig. Manchmal finde ich sie so ein bisschen, wo ich denke so, okay, ja. Wir haben ja im Vorfeld gesprochen, du hast ja gesagt, du möchtest gerne einen Fall in Neuseeland haben, warum auch immer.
Ja, weil man da noch nicht so oft war. Im USA ist doch langweilig.
Ich glaube, wir waren noch nie in Neuseeland. Naja. Okay, zu Beginn der Hinweise an euch, dass im heutigen Fall, muss man ganz klar sagen, geht es sehr viel um sexuelle Gewalt gegen Frauen. Also, wer das nicht ab kann, skippen, ausschalten, whatever. Aber wir suchen sowas ja nicht aus, wie die Mörder ihre Morde begehen oder was sie bei den Morden machen. Ja, wie gesagt, es geht nach Neuseeland, einem Land, in dem die Mordrate vergleichsweise gering ist und Justiz, Politik, Polizei stets aus Verbrechen, die das Land erschüttert, lernt und Gesetze entsprechend anpasst. Also die sind da relativ fix, wenn da was passiert, dass sie dann gleich schnell handeln. Zum Beispiel wurde nach einem Terroranschlag auf zwei Moscheen am 15. März 2019, bei den 51 Menschen von einem Rechtsterroristen getötet wurden, bereits am 21. März 2019 erst der Verkauf und dann ab 11. April der Besitz von Sturmgewehren verboten in Neuseeland. Vorher war es scheinbar erlaubt.
Ja, vorher war es erlaubt. Aber wenn wir das vergleichen mit der Lobby, die so in den USA ist, wie viele Jahre die da schon versuchen, irgendwelche Waffengesetze zu vermindern und es klappt nicht. Und Neuseeland waren das halt 3 Wochen und zack ist es da. Und es hält auch an, also es wurde nicht rückgängig gemacht. Aber auf jeden Fall. Unser Fall liegt ein bisschen weiter zurück und 1992, South Auckland, Neuseeland, was war da nochmal? Also Europa sortiert sich komplett neu, Gebiete im Osten Europas erklären sich unabhängig, diplomatische Gespräche werden zwischen den neuen Ländern aufgenommen. In der Mongolei, was natürlich zu Ostasien gehört und nicht zu Europa, tritt die erste demokratische Verfassung in Kraft. In Deutschland tut man einen Vertrag mit Tschechien unterzeichnen, der für gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit steht. Der Ostseerat wird gegründet von den baltischen Ländern und die vielen unabhängigen Ländern, die sich jetzt neu gegründet haben aus dem zerbrochenen Sowjetunion, werden im Europarat, in der OSZE und in der UNESCO aufgenommen. Mit anderen Worten, es ist viel los.
Genau, und viel war auch los in der DDR. Und zwar geht es um den ehemaligen DDR-Staatschef Erich Honecker. Der wird nämlich festgenommen. Er hat sich zuvor in der chilenischen Botschaft in Moskau aufgehalten. Und in den USA wird Bill Clinton zum 42. Präsident der USA gewählt. In Rostock, Lichtenhagen gibt es eine massive Ausschreitung gegen Asylbewerber und gegen vietnamesische DDR-Vertragsarbeiter, die im Nachbarhaus lebten. Die Polizei unterschätzt das damals sehr massiv, das Ausmaß, und ja, es gibt halt diverse Ausschreitungen.
Genau, Jack Unterweger, noch ein sehr bekannter, der vielen True-Crime-Fans ein Begriff sein sollte, wird am 27. Februar in Miami festgenommen. Also den Fall haben so viele Podcasts schon durchgenommen. Und es gibt auch einen sehr schönen von der ARD, da dachte ich, den kennt jeder. Aber wer ihn nicht kennt, Face of Death, Folge 46, da können wir nochmal nachhören. Und dann gab es noch einen Kriminalfall, der Schlagzeilen machte. Und zwar nach der Wiederaufnahme des Verfahrens wird der Täter im Kreuzworträtselmord, den auch viele kennen, erneut zum rechtlich möglichen Höchststrafe. Das sind also nach bundesdeutschem Recht 10 Jahre Jugendstrafe mit anschließender psychiatrischer Einweisung verurteilt. Die Tat konnte nach der weltweit umfassendsten Schriftenvergleichung in der DDR der 80er Jahre geklärt werden. Dabei wollen wir es jetzt mal belassen. Es war wirklich unglaublich viel los. Also Erdbeben, Terroranschläge in Italien, Gasexplosionen, Flugzeugabstürze, vor allen Dingen in China, die Ölpest an der Nordküste Spanien und es gab leider auch Kriege in Europa.
Und zum Kreuzworträtselmord bin ich mir fast sicher, gibt es eine Face-of-Death-Folge. Ich meine ja. Gibt es.
Ich habe die Nummer nicht gefunden. Vielleicht, weil ihr es damals anders genannt habt. Also ich habe durchgeguckt.
Ja, ich kann mich erinnern.
Und ich weiß, dass den wahnsinnig viele gemacht haben.
Das war ein DDR-Ding, ne?
Ja.
Ja, genau.
Das war der, wo die quasi dieses Rätsel ausgegeben haben und dann versucht haben, über diesen Schriftenabgleich herauszufinden, wer der Mörder ist, weil der da mitgeschrieben hatte.
Gut, wir gehen zurück nach Neuseeland und zwar nach Südauckland. Das ist ein Stadtgebiet am südlichen Rand von Neuseelands, größter Stadt Auckland. Ist nicht die Hauptstadt. Es ist die Heimat einiger Minderheiten, darunter Maoris, der indigenen neuseeländischen polynesischen Bevölkerung. Teile von South Auckland hatten und haben auch einen schlechten Ruf, da sie oft mit Armut, Kriminalität in Verbindung gebracht werden. Als unsere Geschichte 1992 beginnt, lebt in South Auckland eine 39-jährige Frau namens Susan Burdett.
Susan lebt allein in einem kleinen, aber sehr feinen Haus. Tagsüber arbeitet sie als Buchhalterin in einem Chemieunternehmen. Susan ist leidenschaftliche Bowlingspielerin, hat ihre eigene Kugel, Handschuhe, eigene Schuhe und lebt den Sport. Sie nimmt an Wettbewerben teil, sie gewann auch einige Titel, sie hat Freunde in der Szene. Am Abend des 23. März 1992, das war ein Montag, verlässt Susan ihr wöchentliches Bowling-Liga-Treffen und fährt nach Hause, während draußen eine sternklare Nacht herrscht.
Ja, jetzt gucken wir Susan uns mal ein bisschen an. Ja, sie wurde als intelligent, fröhlich und freundlich beschrieben, doch ihr Leben ist nicht immer geradlinig. Im Alter von 14 wird Susan schwanger, also sehr früh. Sie bringt ihren Sohn Dallas zur Welt, muss diesen aber auf Anweisung ihrer Eltern zur Adoption freigeben. Das war dann wohl so, dass die Eltern das wohl bestimmen konnten. Dallas wurde am Ende von seinen Großeltern dann großgezogen, und zwar väterlicherseits. Und dachte man, Vater ist sein älterer Bruder, zumindest bis er 20 Jahre alt war. Seine Familie sagte ihm die Wahrheit und Dallas entschloss sich wieder, Kontakt zu seiner leiblichen Mutter Susan aufzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt war Susan ca. 34 Jahre alt. Das Kennenlernen klappte dann wirklich erstaunlicherweise sehr gut. Und ja, und das wurde eine freundschaftliche, verständnisvolle Beziehung, die dann die beiden aufgebaut haben. Und das ist so zumindest das, was wir bisher über Susan herausfinden konnten.
Genau, sie verließ also den Bowlingtreff am 23. März und am 25. erscheint sie nicht zur Arbeit. Es hat in der Zwischenzeit auch niemand etwas von der 39-Jährigen gehört oder gesehen. Da sie immer zuverlässig auf Arbeit kam, schlagen ihre Kollegen sofort Alarm, als sie eben nicht erscheint, denn auch einen Krankenschein gab es nicht. Kein Anruf, dass ihr Auto kaputt sei oder etwas vorgefallen wäre, was ihre Abwesenheit eben erklärt. Dann gibt es Stephen Dawson. Das war nicht nur ein Kollege von Susan, sondern der ist auch privat mit ihr befreundet. Er, seine Frau und Susan, die gingen oft gemeinsam essen und trafen sich eben auch außerhalb der Arbeitszeiten. Der willigt also sofort ein, bei Susan vorbeizufahren und nach dem Rechten zu sehen.
Tja, und als er im Haus ankommt, hat er gesehen, dass die Jalousien runtergelassen sind. Er klopfte an die Haustür, doch zu seiner Überraschung ist diese gar nicht verschlossen. Die Tür schwingt auf und Stephen tritt natürlich ein. Er ruft nach Susan, doch bekommt keine Antwort. Keine Zeichen, dass jemand im Haus ist. Er geht weiter hinein und schaut sich um. Irgendwann gelangt er ins Schlafzimmer und dort findet er Susan mit dem Gesicht nach oben auf ihrem Wasserbett liegend. Das ist so ein wichtiger Teil, den müsst ihr euch mal merken. Ja, was auch noch interessant ist, ist ein Wasserbett. Ihr Unterkörper ist von der Hüfte abwärts nackt. Ihre Beine sind an den Knöcheln gekreuzt und so positioniert, dass sie von der Seite des Bettes heruntergebrommelt sind. Und ihr Oberkörper war in eine Bettdecke gehüllt.
Stephen berührt sie nicht oder versucht sie zu wecken, denn er kann ohne Zweifel erkennen, dass Susan tot ist. Er sieht den blutigen Baseballschläger neben ihr auf dem Bett liegen. Der Baseballschläger gehört Susan. Sie hatte ihn eigentlich neben dem Bett stehen, um sich vor Einbrechern zu schützen. Doch anstelle sie zu schützen, brachte er Susan leider den sicheren Tod.
Stephen Dawson hat dann die Polizei angerufen. Diese bringt sofort die Kriminalpolizei mit. Michelle Burke ist eine der Ersten, die den Tatort sehen kann. Als die Polizei eintrifft, entfernen sie die Decke, die um Susans Oberkörper und Kopf gewickelt ist. Der Anblick bestätigt die Vermutung, dass Susan mit dem Baseballschläger erschlagen wurde. Der blutige BH wurde außerdem als Augenbinde benutzt. Und der Täter hat wahrscheinlich 5-mal mit dem Baseballschläger auf ihren Kopf eingeschlagen. Ihre Verletzungen waren mit denen vergleichbar, die Opfer nach einem schweren Verkehrsunfall haben.
Außerdem wird festgestellt, dass sie einen sexuellen Übergriff ausgesetzt war. Die Kriminaltechnik findet Sperma, Unmengen an DNS und eine Blutschmierspur am Lichtschalter. Susan weist außerdem viele Abwehrverletzungen auf. Die hat also heftige Gegenwehr geleistet. Die Polizei ermittelt zunächst im Umfeld von Susan, schließt Verwandte, Freunde als Tatverdächtige erstmal aus. Dank der umfangreichen DNS-Spuren hat die Kriminaltechnik auch 1992 schon genug Material, um eben diese umfangreichen Tests zu machen.
Ja, zu dieser Zeit wurden dann größere DNS-Proben benötigt, um Abgleiche zu erstellen. Die Ermittler können also eine Menge Leute ausschließen, aber Tatverdächtige ergeben sich zunächst nicht. Der Druck auf die Polizei wächst. Morde und dann noch solche brutalen passieren halt in Auckland, sprich Neuseeland, nicht ganz so oft. Und zumindest auch nicht in dieser Gegend.
Und eine Woche später bekommt die Polizei dann einen Anruf von einer gewissen Terry McLaughlin. Sie verdächtigt ihren 16-jährigen Neffen, Tanner Poor, etwas mit dem Mord zu tun zu haben oder zumindest etwas darüber zu wissen. Ein paar Tage nachdem der Mord an Susan Schlagzeilen gemacht hatte, haben Tanner und seine Freunde nämlich einen blutigen Baseballschläger im Park gefunden und darüber eben Sprüche geklopft, dass dies die Mordwaffe sei. Zu Hause bei seiner Tante redet er ebenfalls über den Schläger und haut noch mal ein paar mehr Sprüche raus. An sich ist es ja keine große Sache, denn die Tatwaffe wurde ja direkt neben dem Opfer gefunden. Aber für die Tante Terry ist das eben genug, um die Polizei zu informieren. Sie besteht darauf, dass er etwas mit dem Mord zu tun hat.
Ja, also was macht die Polizei? Sie lädt Tanner ein und fragt ihn als Zeuge und nimmt dann natürlich auch DNS-Proben. Die werden natürlich abgeglichen und danach können sie Tanner als Täter ausschließen, denn die DNS-Proben stimmen nicht überein mit denen, die man am Tatort gefunden hat. Die Ermittler besorgen sich dennoch einen Durchsuchungsbeschluss, aber auch hier finden sie nichts. Auch seine Kumpels werden überprüft, aber wirklich gar nichts lässt eine Verbindung zwischen den Teenagern und dem Mord zu. Zwar sind die Teens allesamt Kleinkriminelle, aber sie werden alle wieder nach Hause geschickt. Die Ermittlungen kommen danach zum Stillstand.
Fast genau ein Jahr später, am 18. März 1993, nimmt die Polizei den nun 17-jährigen Tanner Poor erneut fest. Er ist ein äußerst umtriebiger Autoknacker, klaut oft und begeht kleinere Delikte. Tanner ist schon öfter verurteilt worden und muss einige Geldstrafen wegen Autodiebstählen zahlen. Die stehen aber aus, denn der Teen ist halt wie so oft absolut pleite. Also sagt ihn die Polizei ein. Sein Milchbubi-Gesicht hilft ihm bislang immer ganz gut, Menschen milder zu stimmen, wenn er etwas getan hat. Um das, was im Folgenden passiert, besser nachvollziehen zu können, stellen wir euch Tanner ein bisschen genauer vor.
Genau, er wurde 1977 im Stadtteil Otada, South Auckland, geboren. Seine Mutter war zu diesem Zeitpunkt 14 Jahre alt, also auch sehr jung, und konsumierte bedauerlicherweise während ihrer gesamten Schwangerschaft Alkohol. Als Tanner geboren wird, leidet er also unter der fetalen Alkoholspektrumsstörung. Englisch Fetal Alcohol Spectrum Disorder, kurz auch als FASD bekannt. Durch den Alkoholkonsum können sowohl körperliche Entwicklungsstörungen auftreten, als auch neurologische. Bei Tanner ist letzteres der Fall, also er hat halt neurologische Störungen. Allerdings wird bis erst viel später festgestellt, 1993 beschäftigt sich noch niemand damit, obwohl FASD seit den 60er Jahren schon bekannt ist. Also es war nichts Neues.
Stimmt. Tenas Vater Cedric kümmerte sich nie um seine Familie. Er verlässt Otada bereits bevor Tena auf die Welt kommt. Als Tena 4 ist und seine Mutter 19, stirbt diese an Krebs. Der Kleine wird daraufhin in der Verwandtschaft herumgereicht. Niemand will ihn so richtig haben oder gar dauerhaft aufnehmen. Zuerst ist er bei seinen Großeltern, dann bei seiner Tante, die sich widerwillig um ihn kümmert. Das ist genau die Tante Terry, die bei der Polizei angerufen hatte und meinte, Tena habe etwas mit dem Mord an Susan Burdett zu tun.
Aufgrund der Alkoholschädigung fällt Tena schon als Kind so ein bisschen auf, weil das Lernen fällt ihm nicht leicht. Er ist langsam, er kann nicht gut sprechen und kommunizieren kann er auch nicht so richtig wirklich. Die Schule fällt ihm schwer und er gerät in eine Gruppe Teenager, die unsoziale Verhaltensweisen an den Tag legen. Mit anderen Worten, sie klauen, sie pöbeln, sie verprügeln andere. Tena ist aber auch jemand, der es anderen immer recht machen möchte. Wenn also in der Gruppe etwas passiert oder wenn sie erwischt werden, dann nimmt er die Schuld auf sich und ja, auch wenn das nicht war, hat das gemacht.
Er dient dann damit also der Gruppe als Sündenbock und er nimmt die Rolle auch an. Er war ziemlich leichtgläubig, er war leicht verletzlich und er wurde oft zum Opfer gemacht. Tena hat auch Schwierigkeiten, sich Dinge zu merken. Wenn ihm also eine Information gegeben wurde, konnte er diese kurze Zeit später nicht mehr abrufen. Wenn ihm Fragen gestellt wurden, dachte er nie über seine Antwort nach, sondern sagte eben das, was ihm in den Kopf kam oder aber, was er glaubte, dass der Fragende hören will.
Tena hatte allerdings auch zwei große Talente. Er ist unglaublich musikalisch und es ist schade, dass er nie die Chance bekam, darüber in dem Bereich seinen Weg zu gehen. Und er war eine absolute Sportskanone. Beim Rugby war er in seinem Element. 1988 vertrat er Auckland East Roller Miles Rugby Wettbewerb. Schon im Alter von 11 bis 13 war er aber auch ein hochtalentierter Autoknacker. Das ist jetzt vielleicht nicht so das Vorzeigeding. In diesem Alter beendete er die Grundschule und ging dann auf die, bei uns wäre es heute die Oberschule. Er wird zudem sehr aktiv darin, Autos zu klauen und diese zu verticken.
Ich sehe gerade, wir haben ja 1990. Da ändert sich in Tenas Leben alles, denn der Teenager wird Vater. Anders als sein eigener Vater möchte er sich aber sowohl um seine Freundin als auch um das Kind kümmern und deren Versorger sein. Tena liebt seine kleine Tochter. Um die laufenden Kosten abdecken zu können, steigert er dann seinen Autodiebstahl. Bei der Polizei und Justiz ist Tena altbekannt. Wie oben erwähnt, bekommt er auch häufig Strafen. Was er aber nie war, ist eben gewalttätig. Tena war zugegebenermaßen kein Unschuldslamm und er trug sicher nicht gerade zur Verbesserung der Gesellschaft bei. Aber seine Straftaten bezogen sich halt auf Diebstahl und nur darauf.
Obwohl er erst 14 Jahre alt ist, gilt er als Kandidat, dem Mongrel Mob beizutreten. Nicht als vollwertiges Mitglied, aber als eine Art Laufbursche. Der Mongrel Mob ist eine der bekanntesten kriminellen Gangs in Neuseeland. Sie wurden 1960 gegründet und ist bis heute aktiv und es gibt sie mittlerweile auch in Australien und Kanada. Von Drogen über Geldwäsche bis hin zu Auftragsmord ist alles dabei, was man ebenso dem organisierten Verbrechen zuordnet. Tena erledigt kleinere Diebstähle für die Gang und hängt dann einfach so mit ihm ab. Was mir hier so ein bisschen fehlt ist, Prostitution ist doch bestimmt auch dabei, oder?
Ja, also die stand auch mit auf der Liste, das stimmt, die gehörte auch dazu. Das ist korrekt. Aber du hast es ja auch so rausgefunden. Ja. Aber auf jeden Fall, dieser Mongrel-Mob, das ist der Punkt, wo die Polizei ansetzen will. Wie beschrieben, hat Tena ja einige Auflagen nicht eingehalten. Er ist zum Beispiel nicht zu Gerichtsterminen erschienen und wurde daher auf das lokale Revier gebracht. Sie erhoffen sich, dass sie Tena eine Art Deal anbieten können und sie ihn als einen Polizeispitzel beim Mongrel-Mob platzieren könnten. Unter anderem deshalb unterhalten sie sich ausführlicher mit ihm. Die Polizei spricht halt seine Autoklauerei an und Tena sagt, dass er dies für seine Tochter und seine Freundin tue, um sie zu finanzieren. Er erzählt, dass er sich wie ein Versager vorkommt und dass ihm seine eigene Familie noch nie haben wollte und nicht haben möchte. Er versucht also, das Mitleid der Ermittelnden zu erwecken. Auf der anderen Seite sagt er aber auch in diesem Gespräch Dinge, von denen er glaubt, dass die Polizei sie hören möchte.
Ja, es ist fast das Ende der Befragung. Richtige Fortschritte konnten nicht gemacht werden. Alle sind total unzufrieden, als Tanner fragt, ob sie denn je den Mörder von Susan Burdett gefunden hätten. An sich könne man ja sagen, na klar, ist er interessiert, denn immerhin wurde er verdächtigt und seine DNS mit den gefundenen abgeglichen, aber dieser Gedankengang, ja, hat niemanden so wirklich interessiert.
Die Routinebefragung, die an diesem Tag um 9 Uhr morgens begann, wird nun zu einem viertägigen Marathon für Tena. Die Befragungen werden teilweise aufgezeichnet. Tena hat seine Zustimmung gegeben. Jetzt dürft ihr euch das aber nicht so wie in den USA vorstellen. Also die Polizei ist extrem freundlich. Sie schenkt Tena Aufmerksamkeit. Er bekommt Zigaretten, Soda, Süßigkeiten. Er darf sich was zu essen wünschen. Außerdem erzählen sie ihnen von den 20.000 neuseeländischen Dollar Belohnung, die es gibt, wenn jemand Hinweise zum Mord an Susan Burdett hat, die zur Aufklärung des Falls führen. Sie benutzen außerdem komplizierte Worte der Rechtsprechung, die Tena mit seinem neurologischen Defizit halt nicht verstehen kann. Und einen Anwalt, den holen sie auch nicht und sie bieten auch keinen an.
Später, wenn die Aufzeichnungen noch einmal angesehen werden, kann man sehen, dass Tena am Anfang nichts weiß. Er versucht zu erraten, was die Polizei hören möchte. Die gibt ihm Infos, stellt suggestive Fragen und am Ende der 4 Tage kann Tena eine ganze Story erzählen. Er bringt sogar 2 Mitglieder des Mongrel Mob mit ins Spiel, kann aber keine Namen nennen, also schlagen die Ermittler ihnen einige vor. Und Tena sagt, ja, genau, die waren's. Tena erzählt, dass er mit ihnen zum Haus gefahren sei, um dort einzubrechen. Er sollte Wache stehen und das Fluchtauto fahren. Er sei nicht mit im Haus gewesen. Er sagte, sie seien hineingegangen und mit einem blutigen Baseballschläger wieder hinausgekommen. Was ja nicht sein kann, denn dieser wurde ja direkt neben Susan Burdett gefunden. Also dieser Baseballschläger, ja, der wandert ja irgendwie quer durch die Malachei.
Von alleine. Die Polizei korrigiert den aber nicht bei dieser Art von Aussage. Die mutmaßlichen Komplizen werden auch tatsächlich einbestellt. Ihre Alibis werden überprüft, sie werden befragt und auch die DNS schließt sie dann als Täter aus. Ihnen kann keinerlei Verbindung zum Mord nachgewiesen werden und sie dürfen wieder gehen. Nur Tena, der bleibt. Die Polizei kommt zu dem Schluss, dass Tena die Tat also mit 2 anderen noch unbekannten Komplizen begangen haben muss. Es passiert noch so einiges, wir haben das ein bisschen gerafft, aber wer sich für den Fall interessiert, in den Shownotes gibt es ein wirklich sehr gutes Buch, das habe ich gelesen, zum Fall und es gibt auch 2 Filme, die man sich anschauen kann.
Wie, du hast das Buch gelesen?
Die habe ich nicht gesehen, aber ich kann sie empfehlen, also die Rezensionen waren sehr positiv.
Du hast das Buch gelesen?
Ich habe das Buch gelesen, ja. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, das ist so viel Info, das muss ich irgendwie einkürzen. Aber ich habe wie gesagt kein Netflix, also da gibt es auf jeden Fall eine gute Doku über ihn.
Ja, die werde ich mir angucken. Noch, also habe ich gesehen, Netflix, das ist ja gut.
Siehst du? Und dann noch eine vom neuseeländischen Fernsehen. Also,
ja,
wie gesagt, die Rezensionen waren sehr gut.
Ich frage mich, wann du das Buch gelesen hast. Also wenn ich ein Buch lese, ich brauche ein halbes Jahr.
Ach so, nee. Ich fahre ja Zug. Wenn ich zur Arbeit und so fahre, ne? Je nachdem, wo mein Auftrag gerade ist, da kann ich schon mal lesen nebenbei.
Gut, also Buch lesen, Serie gucken, ich gucke bis zur nächsten Folge, gucke ich mal die Netflix-Folge, vielleicht kann ich dann nochmal in der Hausmeisterei nächste Woche mal ein bisschen was über die Netflix-Story erzählen, vielleicht kriegen wir auch ein paar schöne Kommentare, wenn der Fall wirklich interessant ist für euch. Okay, wir gucken mal weiter. Die Polizei fährt nämlich dann mit Tena in die Gegend, wo Susan lebte. Er kennt das Haus überhaupt nicht und muss erst von der Polizei darauf hingewiesen werden, dass es das Haus von Susan. Tena sagt, er habe es nicht erkannt, weil die Hecke viel größer ist als damals und ja, damals war es wohl niedriger. Doch, das passte irgendwie alles nicht. Er endet seine Geschichte erneut und sagte nun, sie hätten Susan erst beobachtet, aber obwohl sich Tena hervorragend mit Auto auskennt, konnte er nicht sagen, welches Auto Susan gefahren hat. Also er verstrickt sich halt immer wieder Sprüche.
Genau, also um das aufzuklären, weil ich habe das, glaube ich, kompliziert formuliert. Die Hecke sei größer geworden, aber die Hecke ist zu dem Zeitpunkt, als die da vor dem Haus stehen, viel niedriger als zu dem Zeitpunkt, als Susan noch da gelebt hat. Also er hat genau das Gegenteil von dem erzählt, wie es war. Deswegen, aber ich habe es kompliziert formuliert. Der 17-Jährige behauptet nun, doch mit im Haus gewesen zu sein. Er weiß aber weder, in welcher Position Susan war, noch, dass sie ein Wasserbett hatte. Und das ist zu dieser Zeit eben etwas Ungewöhnliches, ein Wasserbett zu haben, vor allen Dingen, wenn man kein Teenager ist. Der einzige Punkt, den Tyner zufällig richtig hat, ist, als er behauptet, er habe die Tasche, die im Schlafzimmer war, auf Geld durchsucht, aber keins gefunden. Es wäre nur Papier darin gewesen und tatsächlich hat eben die Polizei am Tatort eine Tasche gefunden, die durchwühlt war und neben der lag Papier auf dem Boden.
Ja, und trotz dieser ganzen Ungereimtheiten und Fehler, die Tyner in seiner Aussage hatte, der Tatsache, dass die DNS ihn ausschließt und er auch kein Täterwissen hat, wird er trotz des Mordes an Susan Burdett angeklagt und auf Grundlage seiner Aussage und der Aussage seiner Tante Terry zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Erwachsenenstrafrecht wird bei Tyner angewandt, obwohl er zum Zeitpunkt seiner mutmaßlichen Tat erst 16 Jahre war. Die forensischen Beweise, die ihn entlasten, werden total außer Acht gelassen. Das finde ich schon ein bisschen crazy.
Ja, also und vor allen Dingen, dass die sich komplett darauf verlassen, nur diese Aussagen als relevant zu sehen, ne? Und gar nicht die Wissenschaft. Das finde ich auch so extrem. Kleiner Szenenwechsel. Zur gleichen Zeit, als Tyner Pora verurteilt wird, ermittelt die Polizei zu einem Serienvergewaltiger, der bereits seit den 80er Jahren tätig ist. Die Opfer sind im Alter zwischen 15 und 43 Jahren. Sie waren alle jung, attraktiv, berufstätige Frauen, die allein lebten. 1994 konzentrierte sich die Polizei auf Fälle, die zwischen 1988 und 1992 in South Auckland passierten. In diesen 6 Fällen ähnelte die Vorgehensweise besonders, sodass man sie miteinander in Verbindung bringen konnte. In allen Fällen handelte es sich um einen Einzeltäter, der in die Häuser von Frauen einbrach, ihnen Decken oder Bettbezüge um den Kopf wickelte und sie so positionierte, dass sie während des Angriffs seitlich auf der Bettkante lagen.
Im Mai 1995 hatte die Polizei einen hauptverdächtigen Visier, Sein Name war Malcolm Reaver. Malcolm war bereits 1976 verhaftet worden wegen Vergewaltigung einer Krankenschwester, die gerade Pause hatte. Ja, und er war gerade im Krankenhaus, da seine Frau zur gleichen Zeit das gemeinsame Kind auf die Welt gebracht hatte. Reaver ist ein furchterregender Mensch oder Gestalt. Ein Serienvergewaltiger. Er ist also eine Art Raubtier, vor dem Frauen Angst haben. Er ist der schlimmste Albtraum für die Vergewaltigung der Krankenschwester, bekommt er 4,5 Jahre Gefängnis.
Ja, also das war die Beschreibung der Polizei damals, die ich da oben, die du gerade quasi zitiert hast. Ist jetzt nicht meine persönliche Meinung gewesen, sondern so hat ihn eben die Polizei beschrieben. Doch nach den 4 Jahren macht er genau dort weiter, wo er vor seiner Haft aufgehört hat und entwickelt seine ganz eigene Strategie. Er vergewaltigt sogar die Freundin seiner Frau, die nach wie vor mit ihm zusammen ist. Und diese kommt nach Hause, also die kommt nach der Vergewaltigung zum Haus des Ehepaares und schüttet denen ihr Herz aus, berichtet über die Vergewaltigung und Reaver bietet ihr daraufhin, weil sie ihn ja nicht erkannt hat, seine Hilfe an und sagt, wir finden den Typen. Als er 1981 aus dem Gefängnis kommt, macht Reaver aber noch etwas anders. Er tritt nämlich der Highway 61 Gang bei und trägt den Namen Hammer, weil er auf seinem Motorrad immer einen Hammer dabei hat, mit dem er Auseinandersetzungen in Anführungsstrichen regelt.
Na dann.
Sympathischer Typ.
Ja, Reaver wählt seine Opfer sorgfältig aus, bei denen es sich in der Regel um alleinstehende, berufstätige Frauen handelt. Er kundschaftet ihre Häuser im Voraus aus und plant seine Angriffe akribisch. Immer nachdem die Frauen eingeschlafen sind, oder gerade beim Einschlafen sind, ist dann ein körperlicher Angriff da, um sie dann zu überwältigen. Er nimmt dann die Decke oder das Kopfkissen und wickelt ihr das dann im Kopf. Und ja, dann werden sie vergewaltigt am Bettrand. Reaver versteckt sich dann in den Häusern und seine Opfer warten dann irgendwie. Also es ist gruselig, der Typ.
Yep. Reaver hat offensichtlich aber auch Erektionsstörungen, weshalb er seine Opfer eben so positionierte, dass er während seiner Angriffe den sexuellen Kontakt aufrechterhalten konnte. Das ist auch der Grund, warum er allein handelte. Er wollte eben nicht unbedingt Zuschauer haben. 2 Dinge helfen der Polizei am Ende. Sie finden einen Schuhabdruck, der Reaver eindeutig zugeordnet wurde. Und danach testen sie die DNS-Spuren und gleichen diese mit den verschiedenen Fällen ab. Aufgrund dieser Spuren konnte ihn die Polizei am Ende mit über 20 Fällen in Verbindung bringen. auch die DNS von Susan Burdett stimmte mit der DNS von Reva überein.
Am 13. Mai 1996 wird er dann verhaftet. Die Polizei ist ihm da schon eine ganze Weile auf den Fersen und wartet nur auf die Gelegenheit, ihn festzunehmen. An diesem Tag versuchte er dann, eine 15-Jährige von der Straße zu kidnappen, um sie zu vergewaltigen. Doch das Mädchen steht mit ihrem Hund direkt vor ihrem Elternhaus und der Vater kann dann Gott sei Dank Schlimmeres verhindern und merkt sich dann das Nummernschild. Reva war mit dem Auto seiner Frau unterwegs. Die Polizei verliert keine Zeit und macht sich sofort zum Haus der Familie Reva auf. Und als er fliehen will, schicken sie ihm Hunde hinterher und die zwingen ihn dann zu Boden. Später bei der Befragung wurde Reva gefragt, ob er Tana Power kenne. Und seine Antwort war eindeutig, hab noch nie von ihm gehört.
Malcolm Reva wird 1998 der Vergewaltigung in 27 Fällen angeklagt, aber nur für 22 verurteilt. Er wird nicht für den Mord an Susan Burdett verurteilt und bekommt 9,5 Jahre Haft. Denn während die meisten Staatsanwälte sich Gedanken machen würden, wenn ein Serienvergewaltiger, dessen MO genau auf ein Opfer passt, dessen DNS bei diesem Opfer gefunden wurde und der sagt, dass er Tana Pora, der dafür verurteilt wurde, nie getroffen habe, macht dies die zuständige Staatsanwaltschaft in diesem Fall nicht. Und auch die Jury hat Zweifel an der Schuld Revas, was den Mord betrifft. Während das Berufungsgericht 1999 aufgrund der Verhaftung und Verurteilung von Malcolm Reva das Urteil gegen Tana Pora aufhebt, klagt aber die Staatsanwaltschaft Tana erneut des Mordes an Susan Burdett an.
Die Staatsanwaltschaft ändert in der Theorie und behauptet nun, dass Reva und Tana gemeinsam Susan Burdett vergewaltigt und getötet haben. Ja, ohne DNS-Spuren weiß ich nicht, wie das funktioniert. An sich spricht hier einiges dagegen. Zum einen war Reva zum Zeitpunkt der Tat über 20 Jahre älter als Tana und aufgrund seiner sexuellen Funktionsstörung ist es sehr unwahrscheinlich, dass er einen Teenager-Komplizen hatte, der Zeuge seines Handicaps werden könnte. Reva handelte immer und in alleinem. Er wurde in seiner Gang auch gerne als Ion Wolf bezeichnet und apropos Gangs, die beiden Gangs, in denen Reva und Tana waren, sind große Rivalen. Niemals würden Mitglieder der rivalisierenden Gangs zusammenarbeiten.
Und dennoch, Tana wird erneut angeklagt und erneut wird mehr Gewicht auf die Aussagen gelegt als auf forensische Beweise. Dieses Mal wird nicht nur die Aussage von Tante Terry gehört, sondern auch noch die seiner Cousine. Diese gibt an, sie habe Reva und Tana mehrfach miteinander gesehen. Tana wird nun also ein zweites Mal wegen Vergewaltigung und Mordes an Susan Burdett verurteilt und zu einer lebenslangen Haftstrafe zurückgeschickt. Von 2011 bis 2015 kämpft Tana Pora nun um die Aufhebung des Urteils. Er hat neue Anwälte, er hat Journalisten auf seiner Seite und er hat einen Privatermittler, der bis zu seinem Ruhestand ein hoch angesehener Polizist war, auf seiner Seite. Der gute Mann heißt McKinley und war junger Detective, als Tana für den Mord an Susan Burdett damals festgenommen wurde. Er erzählt in einem Interview, wie geteilt die Polizei damals war. Es gab eine Gruppe, die an Tanas Unschuld glaubte und eben die andere, die meinte, er sei schuldig.
2007 war McKinley bereits Privatermittler und nahm an einer Tagung für Fehlurteile und falsche Geständnisse teil. Seine Zweifel an damaligen Urteil wurden wieder laut. Dennoch dauerte es noch bis 2009, ehe es sich bei Tana Pora als Besucher im Gefängnis anmeldete. Zu dieser Zeit war Tana bereits 34 Jahre alt, hatte also die meiste Zeit seines Lebens im Gefängnis verbracht, zusammen mit den schlimmsten und brutalsten Verbrechern, die es in Neuseeland gab. Als verurteilter Vergewaltiger, der zudem recht klein war, hatte Tana keine einfache Zeit hinter sich. Dennoch war er nach wie vor freundlich und aufgeschlossen.
Nach dem Treff beginnt McKinley dann die alten Beweise auszugraben. Er hat Glück und findet sogar noch die Videoaufnahmen, die 1994 bei den Befragungen gemacht wurden. Er ist entsetzt über das, was er da sieht, wie die Polizei den jungen Tana beeinflussten, wie seine Geschichte immer umfangreicher wird und wie er Stück für Stück das Geständnis mit Hilfe der Ermittelnden zusammenpuzzelt. Zitat: Es gibt einige Punkte beim Mord an Susan, die der Täter wissen musste und es ist eindeutig, dass Tana dieses Wissen nicht hatte. Er konnte nicht mal sein Opfer richtig beschreiben. Tana sagte, Susan sei dicklich gewesen, dabei war sie sportlich durchtrainiert.
Tena soll dann eine Skizze malen, wie er Susan auf dem Bett hinterlassen hatte. Und auch die Skizze war komplett falsch. Wir erinnern euch nochmal daran, Susan wurde querliegend auf dem Bett gefunden und ihre Beine baumelten über die Bettkante. Tena malte sie in einer üblichen Position mit gesamtem Körper auf dem Bett. Wie bereits früher erwähnt, wusste Tena auch nicht, dass es ein Wasserbett war. Nachdem McKinley die Aufnahmen und den Bericht über die Tatortbegehung gesehen hatte, ist er überzeugt, dass Tena Pora falsch verurteilt wurde, aber er brauchte dann mehr als die Tapes.
Er schaut sich die Zeuginnen der Staatsanwaltschaft an und findet heraus, dass Tenas Tante, wie auch später seine Cousine, Geld für ihre Aussagen bekommen haben. Er findet Fiona, das ist Tenas damalige Freundin, und sie sagt, sie habe nie etwas von einem Malcolm Reaver gehört oder gesehen. Er stellt ebenfalls fest, dass beide rivalisierenden Gangs angehören und es deswegen eben überhaupt nicht möglich sein kann, dass sie gemeinsam einen Mord begehen haben. Und so wie die Staatsanwaltschaft das eben behauptet hat. McKinley sucht sich verschiedene Experten zusammen. Zum Beispiel einen Professor aus Island, der aber in London lehrte und dessen wissenschaftliches Spezialgebiet falsche Geständnisse waren. Auch er schaut sich die Videos an und schreibt dann eine Analyse zu den Geschehnissen.
Ja, in seinem Bericht zerlegt er Tenas Aussage und stuft sie als unzuverlässig ein. Phil Taylor, ein renommierter neuseeländischer Journalist, kommt ebenfalls ins Team, Tena. Er ist dafür bekannt, Urteile zu hinterfragen und das Rechtssystem zu kritisieren. Er veröffentlicht 2012 eine Reportage zum Fall, die ordentlich für Aufruhr sorgt und vor allem das Vorgehen der Polizei in Frage stellt. Damit ist die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sofort gesichert. Ebenfalls im Team ist Chock Hanwood, der bekannteste Fallanalytiker Neuseelands, der ebenfalls mit dem Fall Reaver betraut war und dessen Täterprofil ein Täterprofil erstellt hatte. Für alle überraschend meldete sich auch Jim, Susans Bruder, zu Wort und unterstützte die Kampagne für Tena. Er glaubte nicht, dass er der richtige Täter ist. Michael Bennett ist Dokumentarfilmer und erstellt eine Reportage zu Tena. In dem Fall von allen Seiten kann man sich dort angucken. Dieser Film sieht Dr. Valerie McGinn und sie gibt McKinley einen, wenn nicht sogar entscheidenden Hinweis, um die Frage zu beantworten, warum der damals 17-Jährige ein falsches Geständnis abgelegt hat.
Sie schreibt in einem Bericht, Zitat, Tena klingt sehr ähnlich wie viele Menschen mit fetaler Alkoholspektrumsstörung. Zitat Ende. Sie fügt sogar einen Zeitschriftenartikel bei, in dem detailliert beschrieben wird, dass Menschen mit FASD ein erhöhtes Risiko haben, verhaftet zu werden. Und was noch wichtiger ist, die Menschen würden es als impulsiv und beeinflussbar, also als dieses werden sie bezeichnet. Wenn man sich also diese Verhaltensweisen ansieht und dann die Position von Tena Pora bedenkt und wann er auf der Polizeiwache war, dann ist es fast unvermeidlich, dass er eben etwas gestehen würde.
Die Ferndiagnose wird dann zunächst nochmal von einem weiteren Arzt bestätigt. Tena leidet an einer FASD-Störung. Er war besonders anfällig dafür, im Verhörraum falsche Geständnisse abzulegen. Ja, heißt es im Bericht. Es wird außerdem festgestellt, dass Tena zum Zeitpunkt, als er verhaftet wurde, geistig und emotional noch wie ein 9-Jähriger agierte. Mit all diesen Fakten und Beweisen zieht McKinley mit seinem Team erneut vor das Berufungsgericht. In 2015 hebt der Londoner Privy Council Porras Urteil auf. Er wird freigesprochen. Sein Geständnis wird als falsches Geständnis anerkannt. Warum kann Neuseeland dieses Gericht nutzen? Weil sie zu den Überseegebieten Großbritanniens gehörten.
Auf der Webseite des Gerichts steht, dies ist das letzte Berufungsgericht für die Überseegebiete und Kronkolonien des Vereinigten Königreichs. Es dient auch den Commonwealth-Ländern, die die Berufung an seine Majestät im Rat im Falle von Republiken an den Justizausschuss beibehalten haben. Nach über 20 Jahren kann Tena Pora endlich in die Freiheit entlassen werden. Ihm wird eine Entschädigung zugesprochen, gegen die sein Team aber noch einmal Einspruch erhebt, da diese nach den Standards der 90er Jahre berechnet wurden. 2017 erhält Tena dann eine Entschädigung von 3,5 Millionen neuseeländischen Dollar und eine persönliche Entschuldigung der Regierung. Hurra. Also soweit ich mich erinnere, wenn in Deutschland das wirklich mal dazu kommt, dass gesagt wird, okay, das war ein Fehlurteil, dann ist es leider so, dass sich niemand dafür entschuldigt. Weil das hieß ja, man muss seinen Stolz ein bisschen nach hinten schieben, ne?
Aber Geld gibt's trotzdem.
Viel weniger als in anderen Ländern, aber ja. Mittlerweile gibt's eine Entschädigung, ja. Aber ich glaube, einigen wäre so eine persönliche Entschuldigung fast noch wichtiger als die Kohle. Also zumindest von den wenigen Fällen, die man bislang so gehört hat.
Möchtest du eine Entschuldigung von Olaf Scholz haben? Ich weiß nicht. Gut, wir gucken mal weiter. Taylor wiederum entschuldigt sich bei Susans Family, die all die Jahre verschiedene Verfahren und Anhörungen zu Susans Mord ertragen musste. Die Familie von Susan wiederum sprach Taylor ihr Bedauern aus, dass er so viele Jahre im Hochsicherheitsgefängnis zubringen musste, obwohl sie nie geglaubt haben und das auch gegenüber der Justiz zum Ausdruck brachten, dass er den Mord begangen hatte. Taylor Power ist bis heute längst falsch verurteilter Mensch Neuseelands und er lebt jetzt mit seiner Familie absolut zurückgezogen.
Was wurde aus dem Mordfall Susan Burdett? 2019 schafft es die Staatsanwalt tatsächlich, Malcolm Reaver für den Mord an Susan anzuklagen. Reaver behauptet zunächst wieder, also wie schon im ersten Verfahren, dass er eine Affäre mit Susan hatte und dass deshalb seine DNS in ihr gefunden wurde. Er sagt auch, dass er ihr Ecstasy-Pillen besorgt habe, sodass Susan in der Nacht ihres Mordes zu Reavers Wohnung ging, um Pillen zu kaufen. Sie hatten Sex und dann verließ sie ihn und fuhr zum Bowling Center. Tena müsste also alles getan haben, was er gestanden hatte.
Als Reaver jedoch ins Kreuzfeuer genommen wird, verstrickt er sich in seine eigenen Aussagen. Er sagt erst, dass er Susan stets abends getroffen habe, aber dann sagt er, es wäre immer morgens gewesen. Er sagt, dass er nicht zu Susans Haus gefahren wäre, weil er einen auffälligen orangefarbenen amerikanischen Truck hatte und seine Schwiegereltern in der Nähe wohnten. Aber diesen Truck besaß Reaver erst ab 95 und der Mord geschah 92. Übrigens hatte er das bereits im vorigen Prozess so behauptet, aber drei der Jurymitglieder hatten das damals dennoch bezweifelt, dass er der Mörder sein könnte.
Jetzt wird es etwas zu, das sind Dinge, von denen ich gar nichts wissen will, aber es ist ein wichtiger Punkt. Reaver sagt in der Verhandlung, dass Susan nach dem einvernehmlichen Sex mit ihm sein Badezimmer benutzt habe und sie habe das dreilagige Toilettenpapier gelobt. Reaver meint, da sie dieses benutzt hat, konnte sein Sperma nur in ihrem Körper, aber nicht an ihrem Körper gefunden werden. Die Forensik widerlegt ihn, denn sie hätten Sperma in ihre Unterwäsche und an ihre Bowlinghose finden müssen, wenn Susan diese noch einmal getragen hätte, nachdem sie Sex hatten. Die Kleidung lag aber gefaltet auf dem Wäschekorb und wies keinerlei Spermasporen oder DNS von Reaver auf.
Freunde und Familie von Susan widersprechen dieser Aussage, dass sie mit Reaver ein Verhältnis gehabt haben soll und auch seine Behauptung, sie hätte Drogen genommen. Letzteres kann auch durch Gerichtsmedizin dann bestätigt werden. Keinerlei Drogen oder Anzeichen auf Drogenkonsum konnten bei Susan festgestellt werden.
Die Verteidigung von Reaver zeigt nun erneut auf Susans Sohn Dallas. Er habe sie aus reiner Habgier umgebracht. Er sei der einzig logische Täter. Susan hatte Dallas in ihrer Lebensversicherung von über 250.000 neuseeländischen Dollar eingetragen. Allerdings wusste ihr Sohn gar nichts davon. Er selbst erfuhr auf Arbeit aus dem Radio von dem Tod seiner Mutter und hatte keine Ahnung, dass sie ihn eingetragen hatte. Denn sie kannten sich ja erst seit ein paar Jahren und waren noch dabei, Mutter- und Sohn-Beziehung wieder aufzubauen. Die Staatsanwaltschaft kann die Behauptung der Verteidigung widerlegen und dass Dallas etwas eben mit dem Tod seiner Mutter zu tun hat, erfolgreich widerlegen.
Ja, genau. Und nach nur 3 Stunden Beratung kommt die Jury dann zu dem Entschluss und zum eindeutigen Ergebnis, Malcolm Reaver ist schuldig im Sinne der Anklage. Er hat Susan Burdett 1992 ermordet und bekommt dafür lebenslänglich. In Neuseeland sind das mindestens 27 Jahre Haft. Ja, und an dieser Stelle sind wir am Ende des Falls und ich sage, vielen Dank fürs Zuhören. Ich fand diesen Fall sehr interessant.
Ja, und der zeigt uns auch, man sollte vielleicht auch ein bisschen auf die Wissenschaft hören und nicht nur auf, also wie oft wurde jetzt schon gesagt, dass Zeugenaussagen nicht unbedingt die besten sind. Vor allen Dingen, wenn man nur die Zeugenaussagen in Betracht zieht und den Rest einfach mal weglässt. Ich habe leider nicht gefunden, ob es für diese Staatsanwaltschaft die da am Agieren war, irgendwelche Konsequenzen gab. Also das habe ich weder in dem Buch noch woanders gefunden, aber ich hoffe doch sehr.
Ja, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ihr könnt natürlich gerne in den Kommentaren oder uns via Instagram oder wie heißt denn das andere? X, also ehemals Twitter. Und wir
Mastodon.
Haben wir auch, ja. Wir haben ja beides noch.
Also die Helge freut sich ganz besonders, wenn ihr auf Mastodon schreibt.
Ja, Mastodon, da haben wir leider noch nicht so viele Follower, aber auf Mastodon findet ihr uns auch. Und Mastodon ist halt die eierlegende Wollmilchsau. Also X haben wir auch immer noch, also Twitter, weil da sind halt immer noch 600 Leute Follower. Ja, es springt halt nicht jeder auf Mastodon um. Aber wir freuen uns natürlich.
Ja, ja. Ich sage ja nur, ich freue mich besonders, wenn ihr da seid.
Wir freuen uns natürlich gerne.
Oder einfach auf der Webseite kommentieren.
Einfach Webseite kommentieren, Mastodon oder X kommentieren. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wie immer, die Helgi hat das letzte Wort. Ciao!
Wir wünschen euch ein paar schöne Wochen. Super geile Ostern mit hoffentlich nicht ganz so kühlem Wetter. Und wir hören uns Ende April. Ciao!
Case closed.